Ich bin reich. Leute, ich bin so reich. Blickt auf mich, ihr seht jemanden, der absolut reich ist. Ich bin so reich. Ich kann es gar nicht. Ich bin so überwältigt von der Tatsache, dass ich so reich bin. Und ich bin überwältigt vom Lobpreis. Also ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Meine Schminke müsste irgendwo hier unten hängen. Ich bin so reich. Das ist cool. Ich habe euch was mitgebracht. Das ist eine Schnur. An der Schnur ist vorne ein kleines gelbes Ende, wenn man es nicht erkennt. Dahinter kommt dann ein ganzer Knäuel. Ich werde den jetzt durchgeben. Ich behalte diesen Teil. Den Rest gebe ich durch. Ihr gebt den einfach weiter. Und ich gebe zu, ich habe den Anfang hier von Francis Chan geklaut. Das war nicht meine Idee, das ist seine Idee. Heute schließen wir die Predigtreihe Verheißungen ab. Verheißung Gottes Geschenke an seine Kinder. Da sind sie, Gottes Versprechen für seine Kinder. Wir schließen sie ab und wir schließen sie mit dem Thema ab, ewiges Leben. Und so langsam merkt ihr auch, warum ich so überwältigt bin und warum ich mich so reich empfinde. Das Thema ist ewiges Leben, Leben mit Ewigkeitsperspektive. Das hier, ihr seht, der Faden geht jetzt mehr und mehr durch. Mal gucken, wie weit er kommt. Mal schauen, wie viel 100 Meter sind. Das hier, das ist mein Leben. Und hier, da, ich halte diesen Faden jetzt hoch, da wo das gelbe kleine Fitzelchen aufhört, da werde ich diese Welt verlassen. Und dann wird mein Leben weitergehen. Und es wird weitergehen. Und es wird weitergehen. Und es wird ewig weitergehen. Und deswegen, Leute, bin ich reich. Ich bin so reich. Meine Bibelstelle, die ich heute habe, eine von vielen, ich habe heute ein bisschen mehr für euch, ist Johannes 3,16, die habt ihr schon bei der Taufe gehört. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. In der Verheißung verspricht Gott uns ewiges Leben. Und wenn ihr euch jetzt, nehmen wir mal mein Leben, wenn ihr euch mein Leben anschaut, auf was sollte ich mich, wenn das alles mein Leben ist, auf was sollte ich mich konzentrieren? Darauf? Oder auf das, was weitergeht und weitergeht und weitergeht und weitergeht und weitergeht? Wenn ich mich hierauf konzentriere, dann lebe ich in einer Gegenwartsperspektive und ich weiß nie, wann sie endet. Vielleicht ist mein Leben so lang, vielleicht ist mein Leben aber auch nur so lang oder so lang, man weiß es nicht. Aber ich kann mich auch darauf konzentrieren, dass mein Leben ewig ist. Dann lebe ich aus einer Ewigkeitsperspektive heraus. Und dann fällt, guckt euch mal die Relation an, dann fällt dieses Fitzelchen gar nicht mehr so sehr ins Gewicht, wenn man all die anderen Fäden sieht, die sich so langsam um euch herum spinnen. Das war in meinem Leben nicht immer so, deswegen bin ich so überwältigt. Wie so manch anderer, der zu viel lernt und glaubt, zu viel zu wissen, kommt man irgendwann mal zu dem Punkt, dass Philosophie und Psychologie interessant sind. Und ich habe Ludwig Feuerbach eine Weile den Fehler gemacht, ihm zu glauben. Und er hat mal gesagt, sinngemäß, die Theorie des Jenseits verdirbt die Freude am Diesseits. Amen. Ja, erstens, der gute Feuerbach hatte leider eine wichtige Erkenntnis nicht. Er ist davon ausgegangen, dass es nur eine Theorie des Jenseits ist. Und hat gesagt, die Theorie des Jenseits verdirbt die Freude am Diesseits. Das heißt, Ludwig Feuerbach ist davon ausgegangen. Anfang. Ende. So. Großer Unterschied. Meine Frage ist jetzt, und ihr wisst, dass ich der Meinung bin, nein, hat Feuerbach damit recht? Oder gehen wir dafür? Und es ist ganz gut. Die erste Frage, die man sich stellen sollte, ja, was sagt die Bibel, Gottes Wort, was sagt die Bibel zum Thema ewiges Leben? Die Frage also, habe ich Hast du ewiges Leben? Ist das realistisch? Ist das, wie es ist? Und dann ist es ganz gut, in die Bibel reinzuschauen und mal nachzufragen. Und wichtig ist auch, das hatten wir vorhin, I can only imagine, je besser unsere Vorstellung wird von dem, was ewiges Leben ist, desto mehr können wir in einer Ewigkeitsperspektive leben. Und je weniger Ahnung wir haben, und wenn wir einfach nur sagen, naja, es wird hoffentlich irgendwie weitergehen, desto weniger können wir mit einer Ewigkeitsperspektive leben. Deswegen schauen wir in die Offenbarung. In Offenbarung 20, 12 bis 15 und 21, 1 bis 6, 7 und 8, also kurz eine Menge. Aber das möchte ich euch vorlesen. Was sagt die Bibel, was lehrt die Bibel über das ewige Leben? Und ich sah die Toten, das schreibt Johannes, der hat eine Vision. Ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Also wir lesen, ich sehe die Toten werden gerichtet, das heißt, nach dem Tod ist es nicht vorbei, sondern die Toten erscheinen vor dem Thron Gottes. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren. Und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl oder in den Feuersee oder in das ewige Feuer. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den Feuersee. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der erste Himmel, die erste Erde sind vergangen, das Meer ist nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen vor ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Was lesen wir da drin? Das Erste, was wir lesen, es gibt ein Leben nach dem Tod. Die Bibel sagt es gibt ein Leben nach dem Tod, und zwar für jeden. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder dein Name steht im Buch des Lebens. Wie kommt dein Name in das Buch des Lebens? Indem du Jesus Christus annimmst als deinen Herrn und Erlöser. Dein Name steht im Buch des Lebens. Und für dich gilt eine neue Erde, ein neuer Himmel. Gott selbst wird mit dir sein, ganz nah. Du wirst in eine enge Gemeinschaft mit dem Herrn kommen, wie du es dir nicht vorstellen kannst. Du wirst ein Leben haben ohne Schmerzen, ohne Ängste, ohne Sorgen, ohne Panik, ohne finanzielle Nöte, ohne allem dem, was dich jetzt gerade eben unterdrückt. Du wirst nicht mehr depressiv sein, du wirst nicht mehr mit Krankheit geschlagen sein. Alles das, was dein Leben momentan schwierig macht, der Verlust von Arbeitsstellen, alles das wird nicht mehr sein. Gott sagt, ich werde jede Träne abwaschen. Der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Kummer, noch Geschrei. Eine neue Erde, ein neuer Himmel. Siehe, das Alte ist weggetan. Ich mache alles neu. Hebt mal alle eure Hände hoch, die ihr diese Schnur habt. Guckt mal, schaut euch das mal an, guckt mal darüber. Ewig ist lange. Ewig ist richtig lang. Danke, ich hole euch noch ein paar Mal dazu auf. Das ist zu schön von hier oben. Ja, das ist, wenn Jesus Christus, wenn er dein Herr und dein Erlöser ist. Was ist, wenn nicht? Wenn nicht, dann steht dein Name nicht im Buch des Lebens. Aber dann stehen all deine Werke, alles das, was du getan hast, steht dann in den Büchern. Und wenn du sagst, ich möchte aufgrund all meiner Werke gerechtfertigt werden, dann musst du wissen, dass du den Spruch unschuldig nur bekommst, wenn keine Schuld an dir ist. Wenn einer ein Mörder ist und außerdem noch ein Dieb ist und er angeklagt wird und er sagt, ich habe aber gar nicht gestohlen, ich habe nur den Typen umgebracht, ist er schuldig. Versteht ihr? Wer sich vornimmt, nur durch seine Taten gerechtfertigt zu wollen, ist schuldig, damit er als unschuldig durchkommt, damit er einen Freispruch bekommt, nicht eine Sünde getan zu haben. Und die Bibel sagt, es gibt keinen, auch nicht einen, der gerecht ist. Jeder von uns hat gesündigt. Aber Jesus Christus, Gottes Sohn, kam auf die Welt. Er wurde Mensch und er hat unsere Sünden auf sich genommen. Und er hat gesagt, ich weiß, Elli, dass du gesündigt hast. Ich weiß, Annalee, ich weiß, Vincent, ich weiß, Jesse, ich weiß, du schaffst es nicht, nie nicht. Aber ich nimm deine Sünde und ich gehe damit ans Kreuz, damit du ewiges Leben hast, damit du ewiges Leben hast. In Fülle, Leute, damit bei dir kein Tod mehr ist. Jesus liebt dich so sehr, dass er sagt, ich möchte, dass du in Ewigkeit kein Geschrei hast und keinen Kummer und keinen Tod und keine Krankheit. Ich möchte mit dir zusammen sein in Ewigkeit. Gott ist heilig und Gott ist ein heiliger Gott. Und ich möchte euch das bildhaft verdeutlichen. Stellt euch vor, Gottes Heiligkeit ist ein verzehrendes Feuer. Das sagt die Bibel auch. Und du in deiner Menschlichkeit, du bist ein Stück Holz. Keine Wertung darüber, was für ein Holz. Du könntest morsche, alte Fichte sein. Du könntest stolze Buche sein. Du könntest 30 Meter hoch sein oder 2,50 Meter. Du bist Holz. Du kannst nicht in Gottes Heiligkeit bestehen. Du wirst verbrennen. Ob du sagst, ich habe viele tolle Werke, ich bin die stolze Buche, oder ob du sagst, ich habe so gut wie keine Werke, ich bin eine morsche Fichte. Beides wird verbrennen. Es ist egal. Es ist egal. Es wird verbrennen. Und Jesus kommt. Und Jesus, durch seinen Tod, macht etwas, was nur Gott kann. Er verändert dich. Er sagt, das hatten wir auch beim Taufgottesdienst, ich mache es neu. Du bist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Etwas ganz Neues ist geworden. Gehen wir auf mein Bild zurück. Wenn du davor Holz warst, wenn du Jesus Christus als deinen Herrn und Erlöser annimmst, dann bist du jetzt Gold. Und Gold kann sehr gut mit Feuer. Und je mehr du dann noch in die Heiligkeit und in die Gegenwart Gottes kämpfst, desto mehr wird er dich noch verändern. Und er wird dich formen. Und du wirst nicht verbrennen. Aber nur weil Gott etwas tut, was wir nicht tun können. Holz wird niemals Gold. Sind wir uns da einig? Holz wird niemals Gold. Ansonsten hätten sich schon die Spanier früher unheimlich gefreut und hätten die ganzen Regenwälder platt gemacht und daraus Gold gemacht. Holz wird niemals Gold. Aber Jesus kann es. Er kann uns umändern. Und er macht aus Holz Gold. Meine Verheißung. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gingen, sondern ewiges Leben haben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Nicht ich, nicht du, keiner von uns hat aus sich, aus Holz Gold gemacht. Gott hat es getan. Und Gott hat dir, indem er dir ewiges Leben gab, du bist weg von dem hier. Gott hat dir diese Zukunft gegeben. Bitte nochmal alle Hände hochhalten, die so ein Fädchen haben. Schaut euch das an. Das ist deine Zukunft. Weiter und 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 weiter. Ewiges Leben. Dank Gott bist du ein Heiliger. Du musst nicht heilig tun. Du bist ein Heiliger. Gott sagt zu dir, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter, du bist mein Erbe. Ich bin reich, du bist reich. Versteht ihr? Du bist richtig reich. Du bist so richtig, richtig, richtig reich. Mann, bist du reich. Amen. Jetzt ist nur die Frage, was machen wir damit? Ja? Sehen wir das? Erkennen wir das? Oder blenden wir all das aus und gucken da drauf und sagen, mimi, die waren so gemein zu mir. Lebst du mit einer Ewigkeitsperspektive? Diese Predigt war so schwer zu greifen und ich habe mich so drauf gefreut, weil Ewigkeitsperspektive so wichtig für mich ist. Ich möchte alles, was ich tue, aus einer Ewigkeitsperspektive heraus tun. Und das Blöde ist, ich habe so viele Gedanken dazu, dass ich gar nicht weiß, wie ich das in eine Predigt packen soll. Aber ich versuch's. Was ist das Gegenteil von einer Ewigkeitsperspektive? Das ist das, was man anbringen sollte, wenn man ungefähr an das hier glaubt. Eine Gegenwartsperspektive. Und die ist nicht neu. Das ist auch nicht mal Feuerbach war der Erste, dem sowas eingefallen ist. Sondern scheint hat sich Paulus auch mit Leuten auseinandergesetzt, die solche Gedanken hatten. Das heißt, eine Gegenwartsperspektive steht schon in 1. Korinther 15, 32. Und da spricht jetzt Paulus und er sagt, wenn ich nur nach Menschenweise mit wilden Tieren gekämpft habe zu Ephesus, was nützt es mir? Wenn Tote nicht auferweckt werden, lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Wenn das dein Horizont ist, dann tust du gut daran, jetzt so viel Party zu machen, wie du noch kannst, weil es ist unheimlich kurz. Und du solltest eigentlich permanent ein schlechtes Gewissen haben, wenn du auch nur eine halbe Stunde vergeudest von deinem Leben, weil du hast nicht viel. Verstehst du? Feuerbach ist arm, der hat nicht viel. Eigentlich müsste man dann permanent sich überlegen, was kann ich heute noch tun, damit ich das da auskoste. Ich habe nicht viel. Ich bin arm. Ganz egal, wie viel Geld du hast, du bist arm. Und jetzt kommt Paulus. Also es ist nicht Paulus' Meinung. Ne? Paulus hat keine Gegenwartsperspektive. Er sagt nur, ja, warum tue ich das, was ich tue? Warum sollte ich mit Löwen in Ephesus kämpfen, wenn ich davon ausgehe, dass wenn ich tot bin, alles vorbei ist? Wenn ich keine Vorstellung von dem habe, was in Ewigkeit passieren wird. Aber Paulus hat eine Vorstellung und die möchte ich euch jetzt vorlesen. Jetzt kommt nämlich meine zweite Frage. Lebst du mit Ewigkeitsperspektive? Und jetzt 2. Korinther 5, 1, 6 bis 10. Es lohnt sich, eine ganze Woche darüber nachzudenken. Wenn ihr nichts zu tun habt die Woche, denkt über erst 2. Korinther 5, 1 und 6 bis 10 nach. Hier kommt die Ewigkeitsperspektive. Und das sagt jetzt Paulus. Sogleich zum Beispiel der Körper, in dem wir hier auf der Erde leben, einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Aber wir wissen, wenn das geschieht, wartet ein Bauwerk. Versteht ihr? Ein Zeltchen? Ein Bauwerk. Wartet ein Bauwerk, das nicht von Menschenhand errichtet ist, sondern von Gott. Ein ewiges Haus im Himmel. Und deshalb kann nichts und niemand unsere Zuversicht nehmen. Ich wiederhole, nichts und niemand kann unsere Zuversicht nehmen. Wir wissen, solange dieser Körper noch unser Zuhause ist, sind wir fern vom Herrn. Denn unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens und auch nicht des Schauens. Versteht ihr, wir sind hier, wir haben noch keine Ahnung. I can only imagine, was da alles kommen wird. Wir leben im Glauben darauf, wir sehen es noch nicht. Es ist ein Leben im Glauben. Und doch sind wir voll Zuversicht. Paulus. Und unser größter Wunsch ist, das Zuhause unseres irdischen Körpers verlassen zu dürfen und für immer daheim beim Herrn zu sein. Wer mich kennt, der weiß, dass ich mal von mir aus mir so 94 Jahre gebe. Und ich lebe gerne. Aber erstens, ich weiß es nicht. Es kann auch morgen um sein. Und zweitens, zweitens, ewig. Ich freue mich drauf und ich möchte mich noch mehr drauf freuen. Und wisst ihr, dass ich ganz lange Angst davor hatte, mich darauf zu freuen, dass ich an meinem Leben ganz arg festgehalten habe, weil ich nicht wusste, was kommt. Und ich festgestellt habe, ich möchte mich mehr auf Gottes Wort einlassen und es mehr annehmen, zu sagen, boah, da wartet ein Bauwerk auf mich. Da wartet, ich meine, wir wohnen in einer Neubausiedlung. Ich habe eine Vorstellung, was ein kleines Haus ist und ich habe eine Vorstellung, was ein großes Haus ist. Da wartet ein Bauwerk auf mich. Gott weiß genau, was ich mag. Ja, die Ewigkeit wird toll sein. Er kennt dich. Er hat dich gemacht. Und du wirst, wir haben vorhin ein Lied gesungen, wir sagen, I will worship you. In Ewigkeit werde ich dich anbeten. Und zwar nicht immer über die gleiche Sache, sondern ich werde eine Ewigkeit bis da hinten, all die Schnüre, werde ich aus dem Staunen nicht rauskommen, was Gott kann. Wie groß Gott ist, wie unglaublich Gott ist. Versteht ihr das? Ich werde nicht ein und dasselbe Lobpreislied in der Endlosschleife singen, weil ich, ja, das wäre nicht unbedingt Himmel. Sondern ich werde wahrscheinlich ewig bis ganz da hinten von einem Ding zum nächsten kommen und sagen, wow, wow, Wahnsinn, Gott. Versteht ihr? Ich und ihr. Das ist die Zukunft. Und dann lohnt es sich nicht, darauf zu achten. Sorry, wo bin ich stehen geblieben? Genau. Wir machen bei 8 weiter. Nee, das war's. 9. Daher, Paulus, daher haben wir auch nur ein Ziel. So zu leben, dass Gott Freude an uns hat. Ganz gleich, ob wir schon bei ihm zu Hause oder noch hier in der Fremde sind. Du sollst jetzt so leben, wie du leben würdest, wenn du jetzt schon bei Gott wärst. Er sagt, egal, ob du jetzt hier noch in der Fremde bist, also ihr seid auch hier alle nur zu Gast, ne? Ob du hier in der Fremde bist oder ob du schon beim Herrn bist. Du kannst jetzt schon anfangen, so zu leben, wie du dann auch leben wirst. Nämlich so zu leben, dass Gott Freude an dir hat. Denn wir alle müssen einmal, und er warnt uns, wir alle müssen einmal vor den Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird. Jeder Gedanke, alles. Und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob nun gut oder böse. Paulus sagt, hey, wenn dieses Zelt, also ja, wenn dieses Zelt abgebrochen wird, dann kriege ich ein Bauwerk. Und ich habe mir gedacht, vielleicht muss man sich das auch mal vorstellen. Ich muss mir vorstellen, du campierst in einem Bauwagen. Habt ihr eine Vorstellung, was ein Bauwagen ist? Da, wo ich herkomme, haben immer Jugendliche so einen kleinen Treffpunkt, das ist dann ein Bauwagen in der Regel. Also du hast so eine 2 auf 3, 4, 5 Meter, 3 Meter, so eine Behausung mit einem Dach drüber. Und neben dir wird deine Stadtvilla gebaut, für dich. Und du campst jetzt noch in diesem Bauwagen und wartest darauf, dass diese Stadtvilla fertig ist, damit du da einziehen kannst. Wie komisch wärst du unterwegs, wenn du einen Schreiner kommen lassen würdest und ihm nur von deinem Bauwagen erzählen? Und sagen würdest, oh, könntest du in meinen Bauwagen vielleicht noch so einen Lounge-Bereich mit reinmachen? Kannst du da was reinschneidern, damit mein Bauwagen schöner wäre? Du würdest alles, was du bist, auf deine Stadtvilla. Du würdest dein Denken, deine Finanzen, könnt ihr mir folgen, deine Vorstellung, alles wäre in dem Haus, das du dir bauen wirst und nicht auf deinen Bauwagen, der daneben steht, in dem du übergangsweise wohnst, bis du in dein Haus kommst. Wie viel Geld wirst du für deinen Bauwagen ausgeben, damit er immer schöner wird? Und wie viel Geld wirst du ausgeben, damit dein Haus immer schöner wird? Du wirst einen Klappstuhl kaufen und du wirst einen Grill kaufen und dann wirst du dich vor deinen Bauwagen setzen und du wirst auf dein Haus gucken. Und du wirst sagen, yeah, here we go. Und dann wirst du sagen, und dann möchte ich da noch ein paar Lichter und dann möchte ich da noch ein Fenster und dann hätte ich gern da vielleicht noch so ein Giebelchen raus und so. Und dann brauche ich noch einen großen Keller, weil da möchte ich dann mein Kino drin haben. All diese Dinge, die wirst du dir dann planen, wenn du in deinem Bauwagen sitzt und auf dein Haus guckst. Frage, warum lebst du anders? Warum tust du das? Warum guckst du nicht auf das, was für dich entsteht? Warum hast du nicht eine Ewigkeitsperspektive? Warum machst du dir keine Gedanken um das Haus, das Gott dir bauen will, sondern machst dir nur Gedanken, wie du diese läppische Zeit in deinem kleinen Bauwagen so luxuriös als nur möglich verbringen kannst? Wie viel Zeit deines Lebens verwendest du auf deine persönliche Karriere? Wie viel Zeit verwendest du auf Gottes Reich bauen? Wie viel Zeit verlierst du einfach am Tag? Leute, Zeit ist das Kostbarste, was wir haben. Wie viel Zeit vergeudest du einfach mit nichts? Wie viele Tage vergehen, wo du dich abends fragst, Herr, warst du heute eigentlich überhaupt da? Habe ich vergessen, dich heute irgendwie mal anzusprechen? Wie viel Geld gibst du für sinnlose Sachen aus? Versteht ihr? Gott segnet uns und das ist gut und wir dürfen gerne uns auch schöne Dinge kaufen. Aber wir sollten uns schon fragen, was von dem, was ich tue, hat Ewigkeitswert und was von dem, was ich tue, ist in dem Moment, wo ich es getan habe, eigentlich schon weg. Wie viel Geld gibst du für Autos und Hobbys und sonst was aus und wie viel Geld investierst du in das Reich Gottes? Es ist nicht dein Geld, es ist Gottes Geld. Du bist dein Verwalter. Wie viel Zeit, wie viel erlaubst du dir, wie viel Streit leistest du dir, wie viel Unversöhnlichkeit leistest du dir, wie viel Neid leistest du dir? Das kostet, Leute, das kostet alles. Wie viel investierst du Liebe in deinen Nächsten? Und reden wir von mir, vielleicht entdeckt ihr euch darin. Wir können auch vom Psalm 73 reden, das ging dem nämlich auch so. Wir sind manchmal so schräg, dass wir Leute beneiden, die Christus nicht haben. Ja, wir blicken auf unseren Nachbarn, wir blicken auf unseren Arbeitskollegen, wir blicken auf andere Leute und wir stellen fest, der hat aber ein größeres Haus als ich. Der hat aber viel mehr Zeit als ich. Der fährt ein viel schöneres Auto als ich. Die sieht viel, viel besser aus als ich. Die kann was, was ich nicht kann. Ja, wir gucken, wisst ihr, was wir machen? Wir gucken auf deren Bauwagen und bewundern ihren Bauwagen. Und wir sehen nicht, dass die gar kein Haus haben. Aber wir sind unheimlich von Herzen enttäuscht, dass wir nicht so einen schönen Bauwagen haben. Toller Bauwagen, kein Haus. Du bist reich. Du bist reich. Wenn du solche Gedanken hast, wie ich sie tatsächlich ab und an habe, dann sag dir bitte, du bist reich. Was soll das? Was soll das, Jessica? Du ehrst Gott nicht, der dir gerade ein Haus baut und möchtest ein Zeltchen haben. Wie bist denn du unterwegs? Versteht ihr? So ein Gedanke ehrt Gott nicht. So ein Gedanke ist Sünde. So ein Gedanke ist nichts, den man festhalten darf, wo man sagt, dann bin ich halt ein bisschen neidisch, sondern das ist etwas, wo man sagen muss, du ehrst den Vater im Himmel nicht, der dir einen riesen Stadtvilla baut, wenn du sagst, ich möchte aber auch noch einen kleinen Bauwagen haben. Wir sind reich. Und Paulus schreibt, wir haben eine Zuversicht. Nichts und niemand kann uns unsere Zuversicht nehmen. Ich möchte euch an Ullis Predigt erinnern. Dem Gerechten wirkt alles zum Guten mit. Nur, wenn du eine Ewigkeitsperspektive hast. Nur, wenn du ewiges Leben hast. Ansonsten gilt das nicht. Aber wenn du ein Gerechter bist, wenn du an Jesus Christus glaubst, dann hast du ewiges Leben. Haben wir gelesen, Johannes 3,16. Und dann solltest du dir tunlichst eine Ewigkeitsperspektive zulegen. Dann sollte dir bewusst sein, selbst wenn es in dem Bereich, in dem kurzen Abschnitt auf dem Faden bis zum Tod, wenn da Schwierigkeiten sind, was ist das schon? Versteht ihr? Was ist das schon? Wir sind voller Zuversicht. Wir haben in der Minigruppe die Könige gelesen und in meinem Unverstand habe ich gesagt, ich verstehe überhaupt gar nicht, da sind einige Könige dabei in Juda, die haben sich ganz gut benommen und die kriegen trotzdem Aussatz. Wieso ist das so? Versteht ihr? Das ist nur der kurze Teil angeguckt. Nicht gesehen, dass diejenigen, die trotzdem mit Gott gegangen sind, dass sie eine Ewigkeitsperspektive hatten. Die sind reich. Die sind mit Gott. Die haben es gepackt. Wurscht, mit Aussatz oder ohne Aussatz. Ob du 39 wirst oder 85. Wir haben jetzt gerade eben auch einige Sachen gehört von Luther und von Leuten, da gab es... Luther hat an 5 Leute geschrieben, die waren damals im Gefängnis und sie haben sich bemüht, dass sie sie rauskriegten, aber es hat nicht geklappt. Also Luther zur Zeit Reformation und so weiter, es war klar, diese 5 Leute werden auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Das war einfach klar. Und Luther hat denen nochmal einen Brief geschrieben und man fragt sich, was schreibst du jemandem, von dem du weißt, ey, das war's. Ich schreibe dir jetzt, das war's. Der Brief, meine Aufgabe ist jetzt, einen Brief zu schreiben, in dem ich reinschreibe, es gibt keine Hoffnung auf Befreiung für dich mehr. Und Luther schrieb ihnen sinngemäß etwas von wegen, preist den Herrn, der entschieden hat, seine Wahrheit mit eurem Blut zu unterschreiben. Wenn du keine Ewigkeitsperspektive hast, dann brichst du nieder. Spätestens dann brichst du nieder. Und das tun Leute heute immer noch. Bloß weil wir nicht verfolgt sind, heißt das nicht, dass es keine Christenverfolgung mehr gibt. Aber wenn du eine Ewigkeitsperspektive hast, dann ja, und immer mehr bei Gott bist und immer mehr da reinkommst, dann merkst du, ey, ich bin hier nur zu Gast. Okay, es wird wahrscheinlich nicht schön. Ich bin nur zu Gast und ich gehe dann nach Hause. Ich bin dann daheim beim Herrn und dann ist dieses Zelt, das bricht sich jetzt hier halt nur mal ab und dann werde ich mein Bauwerk finden. Und mein Bauwerk wird toll sein und Gott ist gut. Und es ist egal, in welcher Situation ich bin. Gott ist gut. Und Gott ist gut, wenn ich 5 Jahre bin und Gott ist gut, wenn ich 20 bin und Gott ist gut, wenn ich 85 bin. Leute, ihr habt eine Hoffnung, die unser Denken übersteigt. Ich war neulich mit Leuten zusammen, die keine Christen sind. Mir fehlen die Worte, das ist furchtbar. Da ist keine Hoffnung. Das wissen die nur nicht. Aber da ist keine Hoffnung. Da ist keine Hoffnung. Das ist so kurz. Ich bin so reich. Ein Zitat, das ich in den letzten Tagen gehört habe. Ich habe es übersetzt, ich habe es auf Englisch gehört und es macht so auf Deutsch nicht so richtig, ist nicht so rund, aber vielleicht klappt es trotzdem. Das Zitat lautet folgendes. Die Erde ist für die, die verloren gehen, am nahesten zum Himmel. Versteht ihr? Besser wird es nicht. Die Erde ist für die, die verloren gehen, am nahesten am Himmel. Gönnen wir ihnen das größere Haus auf Erden. Und beten wir dafür, dass sie noch Jesus finden. Die Erde ist für die, die ewiges Leben haben, am nahesten zur Hölle. Es kann nur besser werden. Ich wiederhole es nochmal. Die Erde ist für die, die verloren gehen, am nahesten zum Himmel. Und die Erde ist für die, die ewiges Leben haben, am nahesten zur Hölle. Es kann nur besser werden. Oder es darf auch gerne gut sein. Ist ja nicht so, es muss nicht schlimm sein. Es darf gerne gut sein, aber es wird besser werden. Es wird noch viel besser werden. Wir haben vorhin gelesen, ich habe im ersten Teil, wir haben gesagt, okay, ewiges Leben. Das erste war, es gibt ein Leben nach dem Tod. Und das zweite war, dein Handeln hat eine Auswirkung auf dein Leben nach dem Tod. Ja, das war erstmal dieses, hast du Jesus Christus als deinen Herrn und Erlöser angenommen? Steht dein Name im Buch des Lebens? Oder wirst du gerechtfertigt werden durch deine Taten? Aber dann geht es noch weiter. Wir haben gesehen, unser Handeln hier auf der Erde hat eine Auswirkung auf unsere Ewigkeit. Paulus schreibt zu dir, heute, Paulus spricht jetzt zu dir, habe nur ein Ziel, so zu leben, dass Gott Freude an dir hat. Das soll die Überschrift über deinem Leben sein. Mein Ziel ist, Gott soll Freude an meinem Leben haben. Und er erinnert uns daran, wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird, und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob nun gut oder böse. Das, was du jetzt tust, ist nicht nichtig. Es ist keine Werksgerechtigkeit. Gerecht wirst du nur durch Jesus Christus. Holz wird niemals Gold. Das ist nicht das Ding. Aber Gott hat uns hierher gestellt, nicht einfach nur, dass wir die Zeit umbringen, damit wir dann irgendwann mal zu ihm gehen können, sondern er hat uns eine Aufgabe gegeben hier auf Erden. Wir sollen hier sein Reich bauen. Steht als erstes nach meinem Reich und alles andere wird euch hinzugetan werden. Ja, er hat uns einen Missionsbefehl gegeben. Geht hin und macht zu Jüngern alle Nationen dieser Erde. Ihr seid nicht geparkt. Versteht ihr? Ihr seid nicht geparkt. Ihr seid hier, weil Gott was mit euch tun will. Du hast die Gelegenheit. Und wenn du jetzt etwas jünger bist, dann hast du ein Vorrecht. Und wenn du jetzt etwas älter bist, dann hast du immer noch ein bisschen Zeit. Blende das nicht aus, weil es unbequem ist. Sondern es ist deine Chance, jetzt noch einiges richtig zu machen. Bitte ergreif dein Leben so und sag, es ist meine Chance, bis dann hier dieser Knoten kommt und das Ende da ist, jetzt noch einiges richtig zu machen. Frage dich, schaffe ich mit meiner Zeit und mit meinem Geld und mit allem, was ich so habe und bin, schaffe ich damit Ewigkeitswert oder nicht? Guck deinen Alltag an und guck, wie viel davon, was ich tue, hat Ewigkeitswert und wie viel ist nur für die Mülltonne? Ich bin BWLer, einigermaßen. Für mich macht das ganz viel Sinn. Versteht ihr, für mich macht das unglaublich viel Sinn, dass wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, du, ich habe dir ein Konto eröffnet, du hast immense Habenzinsen, unglaublich, sowas würde kein Mensch tun. Ja, es wird nicht nur 2% oder 5%, sondern sowas wie 150% oder so. Unglaublich. Aber dieses gleiche Konto, das ich dir eröffnet habe, das hat auch wahnsinnige Sollzinsen. Nicht ganz so viele, aber 70%, 80, 100, keine Ahnung. Könnt ihr euch das vorstellen, könnt ihr mir folgen. Also was immer du einsparst, wird unglaublich belohnt. Und was immer du allerdings, wo du Guthaben wegziehst, das geht richtig in den Keller. Wenn du so ein Konto hättest, würdest du nicht vernünftigerweise versuchen zu sparen? Nein? Ich würde versuchen zu sparen. Ich würde das, was ich habe, davon würde ich so viel, wie ich könnte, auf dieses Konto einzahlen und würde mich daran freuen, dass es mehr wird. Dass ich reicher werde. Ja, so ein BWLer bin ich. Ich würde gerne reicher werden, natürlich. Ich rate dir, werde ein bisschen mehr wie ich. Ha, sag schon Paulus. Nein. Ich rate dir, achte auf die Dinge, die du tust, welchen Preis die haben. Frag dich wirklich, kann ich mir diesen Streit leisten? Kann ich es mir wirklich leisten, unvergeben zu sein? Kann ich es mir leisten, bitter zu sein? Kann ich mir das leisten? Ist es drin? Habe ich das Budget? Oder sollte ich nicht viel besser hingehen und sagen, hey, verzeih mir, es tut mir leid, ich möchte keinen Streit mit dir haben. Und wenn du das tust, dann geht es dir jetzt besser, weil du keinen Streit mehr mit der Person hast und es geht dir in Ewigkeit besser. Ganz einfach. Mir ist wichtig, ich will euch nicht zur Werksgerechtigkeit anhalten. Das ist nicht die Idee davon, sondern die Idee ist, dass wir uns bewusst werden, unsere Taten sprechen viel lauter von dem, was wir glauben, als unsere Worte. Versteht ihr, das, was ich tue, das, wie ich handle, das zeigt, wovon ich überzeugt bin. Wenn ich davon überzeugt bin, dass es jetzt gleich furchtbar regnen wird, nehme ich einen Regenschirm mit. Es macht keinen Sinn, hier drin zu sitzen, in der kompletten Regenmontur, mit einem Regenschirm in der Hand und euch zu sagen, draußen wird die Sonne scheinen. Geht alle raus in die Sonne und dann rauszugehen mit meinem Regenschirm. Dann würdet ihr doch auch sagen, Jesse, du glaubst es doch selber nicht. Für euch selber ist es einfach, dass das, was du tust, zeigt viel mehr, was du glaubst, als das, was du sagst. Das ist nicht Werksgerechtigkeit, sondern das, wie du lebst, das, was deine Taten sind, zeigt einfach nur, von welcher Perspektive du momentan ausgehst, was du momentan wirklich glaubst. Und in Johannes 3,36 steht, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Und jetzt wird es spannend. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, denn Gottes Zorn bleibt auf ihm. Da steht nicht, wer den Sohn nicht hat, sondern da steht, wer dem Sohn nicht gehorcht. Und das liegt einfach daran, dass deine Handlungen von dem sprechen, was du glaubst. Und wenn du dem Sohn nicht gehorchst, nicht wenn du nicht mal was falsch machst, das ist es nicht, aber wenn du konsequent es anders machst, als Jesus sagt, dann glaubst du nicht. Anders kann man es nicht erklären. Und deswegen steht da drin, wer den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen und Gottes Zorn bleibt auf ihm. Ich möchte dir jetzt eine Minute Zeit geben. Und ich mache es selber auch. Einfach mal, guck mal dein Leben an. Denk mal an deinen Alltag. Was tust du immer? Denk an deine Beziehungen, die du hast. Welche sind die okay, die Beziehung zu deinen Eltern, sind die in Gnade, sind die in Ordnung oder bist du sauer, bist du wütend, sind Sachen unaufgeräumt? Gottes Güte ist es, die uns zur Umkehr leitet. Gottes Gnade ist es, die jetzt sagt, hey, dann vergib, änder's, dreh um, hab eine Ewigkeitsperspektive. Und Gott lädt uns jetzt ein, dass wir das jetzt auch tun. Ich bete, dass du uns zeigst, wo wir Sünde in unserem Leben haben, wo wir nicht dir Freude machen, sondern wo wir wissentlich in die andere Richtung gehen. Herr, wo wir das, was du für uns getan hast, gering achten. Herr, danke, dass du gut bist und dass du uns Gutes tun möchtest. dass du uns ein Belohner sein möchtest und danke vor allen Dingen, dass du der Gott bist, der vergibt. Herr, ich bete, dass du uns offenbarst, wo der Teufel uns in der Hand hat. Und ich danke dir, dass du uns vergibst und dass du alles neu machst. Herr, dass wir in dir mehr als Überwinder sind, weil du überwunden hast, Herr. So, nochmal das hier. Habe ich jetzt gesagt, bis zum Tod ist alles schrecklich und furchtbar und grausam, aber dann kommt die schöne Ewigkeit? Danke. Die Ewigkeitsperspektive hat einen enormen Nutzen. Bitte doch einmal hochheben. Danke. Schaut euch das an. Die Ewigkeitsperspektive hat einen enormen Nutzen für alle Ewigkeit. Aber die Ewigkeitsperspektive hat einen enormen Nutzen für heute. Die Ewigkeitsperspektive hat einen unglaublichen Nutzen für deinen Alltag. Was bewirkt die Ewigkeitsperspektive in deinem Jetzt und hier in deinem Alltag? Erstens, du weißt, du bist sicher in Gottes Hand. Nichts und niemand kann dich reißen aus der Hand Gottes. Ja, da bitte. Danke. Genau. Erstens, du weißt, du bist sicher in Gottes Hand. Leute, das ist so gut, wenn Sachen schieflaufen, zu wissen, ich bin sicher in Gottes Hand. Zweitens, du hast eine Zuversicht, du hast immer Hoffnung. Weil bei dir hört es beim Ende nicht auf. Weil wir werden alle irgendwann mal ein Alter haben, das alt sein wird. Und versteht ihr, was ich meine? Das ist irgendwann mal kommen wir an den Punkt, wo wir sagen müssen, wir werden diese Erde bald verlassen. Wenn wir sagen, das Leben ist ein großes Stück gelebt. Und dann haben wir eine Hoffnung, dass wir sagen, aber es fängt erst an. Es geht erst los. Ich kann mir noch nicht vorstellen, wie das sein wird, aber ich bin so dankbar, dass ich, wenn ich alt bin, dass ich sagen kann, hey, bei mir geht's erst los. Was bekommt meine Ewigkeitsperspektive? Angst muss gehen. Je mehr Ewigkeitsperspektive in dein Leben kommt, desto weniger wird Angst in deinem Leben sein. Vor wem sollst du dich fürchten? Wer kann dich reißen aus Gottes Hand? Wer kann dir etwas tun? Paulus ist so krass, dass er sogar sagt, ey, fürchte dich nicht vor denen, die deinen Leib zerstören können. Fürchte dich vor Gott. Und Gott ist dein Freund. Und wenn Gott dein Freund ist, vor was willst du Angst haben? Was bringt die Ewigkeitsperspektive? Du erlebst Frieden unabhängig von Umständen. Frieden unabhängig von Umständen. Das können nur wir. Leute, wisst ihr, was das für ein Privileg ist? Ihr habt was, was die Welt nicht hat. Ihr habt Frieden unabhängig von euren Umständen, nicht in euren Umständen. Das ist unglaublich. Was noch? Benachteiligung, Umstände, Krankheit und Tod überwältigen dich nicht mehr. Du bist nicht mehr der Schwanz, du bist der Kopf in deinem Leben. Nicht das Leben regiert dich, sondern du stehst in deinem Leben. Du bist der Sieger in deinem Leben. Weil du weißt, dass Gott der Sieger ist. Gut, dann bist du halt krank. Auch das ist temporär. Und dein Leben ist ewig. Neid und Gier. Je mehr Ewigkeitsperspektive in dir drin ist. Neid und Gier finden keine Angriffsfläche mehr. Welchen Bauwagen willst du denn gerne haben? Guck auf dein Haus, das Gott dir baut. Hey, da bin ich. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich der einzige Mensch hier in diesem Haus bin, aber das muss ich mir öfters sagen. Neid hat keinen Raum in mir, weil Gott baut mir ein immenses Haus. Was ich am liebsten mag, dein Leben hat einen Sinn. Dein Leben ist nicht, wie Feuerbach das gehalten hat, kurz und schwupp und vorbei. Habt ihr mal in sowas gelebt, wo ihr denkt, dass es vorbei ist? Ich habe das mal eine Weile gemacht, weil ich nicht bekehrt war. Und es ist total ätzend. Du kannst versuchen, was du willst. Es hat nie Sinn. Es macht nie Sinn. Es gibt immer jemanden, der es besser kann. Und es hat nie Ewigkeitswert. Egal, was du tust. Letzter Punkt. Du bist hier und du kannst ab heute und schon in der Vergangenheit und vor allen Dingen noch viel mehr in der Zukunft, du kannst etwas mit Ewigkeitswert schaffen. Du bist der, wenn du wiedergeboren bist, wenn du ewiges Leben hast, hast du dieses Privileg, Ewigkeitswert schaffen zu können. Also, ich komme zu meinem Schlussplädoyer, halte hier nochmal unseren Faden hoch. Ja! Yeah! Meinen kurzen Faden, mein langes Fädchen. Und ich sage euch, lange Faden, Faden, Faden. Ludwig Feuerbach hat sich geirrt. So, als er sinngemäß sagte, die Theorie des Jenseits verdirbt die Freude am Leben des Diesseits. Ich sag's euch, es gilt, die Gewissheit um ewiges Leben ermöglicht erst die Freude im Diesseits. Die Gewissheit um ewiges Leben ermöglicht erst die Freude im Diesseits. Amen. Herr, ich danke dir dafür. Ich bete, dass du es tief in unsere Herzen gräbst, Herr, dass wir mit einer Ewigkeitsperspektive leben dürfen. Herr, ich bete, dass jeder, der hier im Raum ist, dass du ihm zeigst, dass du Gott bist, dass du hier bist, Jesus, und dass du sagst, komm, ich möchte dir ewiges Leben schenken. Und wenn du jetzt hier bist und du weißt nicht, ob du ewiges Leben hast, du weißt nicht, in welchem Buch du stehst, dann lade ich dich ein, es jetzt festzumachen. Und wenn du hier bist, dann lädt Gott dich ein und sagt, entscheide dich. Ich sage zu dir, komm. Und wenn du jetzt da bist und du hast dich noch nicht entschieden, dann komm auch gerne nach auf uns zu und wir beten gern auch nochmal mit dir. Aber es ist eine einfache Entscheidung von dir zu sagen, Jesus, ich nehme dich an als meinen Herrn und als meinen Erlöser. Und ich danke dir, dass du für meine Sünden gestorben bist. Und ich möchte nicht durch mich gerechtfertigt werden, sondern durch deinen Tod am Kreuz. Herr, für uns anderen bitte ich, dass wir diese Ewigkeitsperspektive ergreifen und dass wir nicht mehr auf das kleine bisschen gucken, sondern dass wir lernen zu leben mit dem Wissen, dass du Gutes bereitet hast und dass du uns segnen wirst jetzt und in Ewigkeit und dass wir in Ewigkeit mit dir zusammen sein werden und dass du mitten unter uns sein wirst und dass da kein Tod mehr sein wird, kein Kummer mehr, kein Leid mehr. Dass wir in Ewigkeit mit dir zusammen sein. Herr, ich danke dir, dass wir reich sind. Amen.